Gerade in der Gebetsgemeinschaft hat eine Beterin das in Worte gefasst, was ich auch so gedacht habe bei den Liedern, die wir sangen. Das waren schon steile Texte. Ich weiß nicht, ob euch das so ergangen ist. Ich habe mal schnell mitgeschrieben. Also ich kannte sie, aber ich hätte dir das nicht so schnell jetzt nochmal zitieren können. Ich lege vor dir alles hin, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Ich tue immer, also das Ich steht da nicht, aber das ist damit gemeint. Ne? Das heißt nicht, Gott soll immer machen, was du willst. Sondern, doch, das heißt so, Gott, tu, was immer du willst, Herr. Ich gebe dir alles, haben wir gesungen. Ich gebe dir mein Herz, das war das andere, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich will. Ich gebe alles auf. Hä? Schön, dass wir ein paar grinsen können. Ich gebe alles auf. Ich weiß auch nicht, wenn hier nicht Christen sind, die müssen wahrscheinlich auch denken, seid ihr bekloppt? Was seid ihr für ein Laden? Ja? Dass die noch nicht gegangen sind oder so, überrascht mich. So, mein ganzes Leben gebe ich dir. Was immer auch das bedeutet. Ich habe meine Präsenter vergessen. Den hole ich noch. So, dann habt ihr diese Schilder hier stehen. Nachfolge, Jesus, mach Jesus zu deinem Vorbild. Also, ne, das ein Motto von Christen zu sagen, Mensch, so will ich sein. Und das, was ich heute vorhabe, ich bin normalerweise ein großer Freund und ein großer Verfechter, dafür zu ermutigen, dass wir mit den Appellen, die wir im Wort Gottes sehen, gut gewachsen mit umgehen. Die Bibel ist voller Appelle. Allerdings können Appelle einen ganz schön mürbe machen. Zugleich will ich aber heute diesen Gedanken mal vertiefen. Was passiert eigentlich? Was ist eigentlich los in der Christenheit? Das ist pauschaliert. Und wenn ihr sagt, das hat mit uns hier nichts zu tun oder mit mir persönlich nichts zu tun, dann gnade Gott und freu dich dran, dass es so ist. Das bewerte ich nicht weiter. Ansonsten ist aber interessant zu beobachten, das ist mein Eindruck, vielleicht weil ich Regionalleiter bin, in viele Gemeinden reinkomme. Ich habe den Eindruck, dass viele Christen in ihrem Glaubensmäßig, in ihren Kinderschuhen stecken geblieben sind. Von mir aus kann man auch noch reden von Teenagern. Ich habe zwei Teenager zu Hause leben. Und vielleicht ist die Teenagerphase deswegen auch sehr interessant, weil man über die ersten Jahre des Lebens schon eine Menge dazugelernt hat. Viele, die Christen geworden sind, haben im Laufe ihres Lebens, manche in 4 Jahren, 14 Jahren, 40 Jahren, 104 Jahren, eine Menge dazugelernt. Und deswegen sind manche, die wissen unglaublich viel und wissen auch, was die anderen falsch machen und so weiter. Die wissen auch, was sie selber wollen. Das sind Teenager. Und ich habe mich immer wieder gefragt, ich frage mich das zunehmend, das ist auch mit einer Inspiration, die mir entstand, als ich mich mit dem Buch 9 Merkmale einer gesunden Gemeinde von Mark Dever beschäftigte, wo es eigentlich geistliches Wachstum, ich habe den Eindruck, dass wir Christen haben, die können zwar seit 40 Jahren Christen sein, aber sie sind Teenager im Glauben, was die rumzanken und besser wissen und anderen sagen, wie sie sein sollen und mit denen, was ich mit Glaubenserfahrenen umgehen und reden und schimpfen, wie sie mit ihren Leitern, ne, wie Teenager mit ihren Eltern reden, da könntest du ja kotzen, weil du ja nicht schlagen darfst. Ne? So, das war der innere menschliche Sehnsucht. Ne? Also kotzt du lieber in einen Eimer. So, manche Christen, die gehen mit ihren Leitern um, mit ihren Gruppenleitern, mit ihren Bibelstundenleitern, mit ihren Gemeindeleitern. Ich könnte kotzen, wirklich. Und ich frage mich, was ist los? So, jetzt seid ihr abgeholt, oder? So, ich bin froh, dass deine Uhr ist, die interessiert mich auch nicht. So, wie viel Zeit? Hier, Madeleine, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde habe ich? Eine halbe Stunde. Lass laufen? Gut. Also, pass auf, es ist so, wir steigen mal mit einem Verständnis dafür ein, was überhaupt das Evangelium ist, wie wir zum Glauben gekommen sind. Ich weiß nicht, ob ich es mit euch schon mal gemacht habe, das mache ich auch nur ganz kurz. 5 Finger, jeder Finger hat für sich seine, in unserer Kultur eine eigene Bedeutung. Und wenn Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind, ist mindestens einer dieser Faktoren für sie bedeutsam geworden. Schwierig ist es, wenn es auch nur ein Faktor ist, besser wären es alle 5. Das erste ist, dass Menschen begreifen, wow, ich bin in Jesus wertvoll. Ja, ich bin in seinen Augen wertvoll. Wir haben vor kurzem noch Karfreitag gefeiert und das bedeutet, dass der lebendige Gott sich persönlich erstens auf die Reise zur Erde macht, Mensch ist, 30 Jahre hier lebt, sich von Menschen verachten lässt und am Ende noch für ihn stirbt. Das bedeutet doch, dass wir nicht irgendjemand in seinen Augen sind, sondern unfassbar wertvoll. Für wen wärst du bereit zu sterben? Vielleicht noch für deine Kinder, ja? Und selbst da sagst du, auch schade. Ja? So, also wir sind wertvoll. Und das Evangelium ist nicht nur, wir sind okay. Das zweite, der Zeigefinger, was drückt der aus? In unserer Kultur? Eine Richtung, genau, das ist der Zeigefinger. Das ist schon cool, ne? Wer ist auf die Erfindung gekommen, den so zu nennen? Wahrscheinlich für die Predigtreihe hier. So, also, Gott gibt uns nicht nur Orientierung, aber auch, und manche sagen, ich bin darum Christ geworden, weil ich mit Jesus, weil ich mit Gott eine Orientierung für mein Leben bekommen habe. Ich weiß, wie ich mein Leben gestalten kann. Aber es ist nicht nur das. Menschen sind darum, haben sie Jesus angenommen. Normalerweise, wenn das ihr Herz verstanden hat, weil sie wissen, ich lebe jetzt auf den Himmel zu. Ich habe einen Herrn, ich habe einen Erlöser. Ich freue mich, dass mein Schöpfer wollte, dass ich lebe und sogar über mein Leben hinaus leben darf. Ich habe eine Orientierung, wohin es geht. Es gibt meinem Leben Sinn, aber auch ein Ziel. Ich lebe auf den Himmel zu. Es ist mehr als nur Orientierung und zu wissen, jetzt habe ich irgendwie nur Lebenssinn. Der Mittelfinger ist natürlich immer sehr beliebt, vor allem bei den jüngeren Leuten. Ne? Das ist der Stinkefinger in unserer Kultur. Und Evangelium, die gute Nachricht, bedeutet nicht nur, wenn du jetzt Christ wirst, musst du ein korrektes Leben führen. Sondern er steht für mich hier, weil das ja so ein gemeiner Finger ist, ja, für all die Gemeinheiten für unseres Lebens. Die Bibel redet von Sünde, von Hölle, davon, dass wir zur Hölle fahren würden, wir Menschen. Ganz normal, jeder Mensch nach seiner Geburt fährt automatisch, ist auf dem Weg zur Hölle, zur Gottesferne. Und das heißt, wenn jemand Gottes Kind wird, wenn er begriffen hat, wow, Jesus hat meine Schuld bezahlt, ich muss nicht zur Hölle fahren, sondern ich kann zum Himmel fahren. Ich kann irgendwann nach meinem Leben bei Gott sein. Dann ist das mehr als ein korrektes Leben. Dann ist das der Oberknaller, Christ zu sein. Der Ringfinger, der Beziehungsfinger. Bei den fünf Gründen, warum es sich lohnt, mit Jesus zu leben, ist, dass Jesus, Kindern bringt man bei, das ist dein Freund. Das ist alles cool. Ja? Mit vielen Dingen sind die auch als Kinder noch überfordert, weil das noch nicht die kognitive Möglichkeit ist. Wenn die Jesus als Freund kennenlernen, dann freue ich mich. Aber irgendwann ist Christsein mehr als nur Jesus mein Freund. Jesus auch mein Herr. Und wir haben davon gesungen. Und warum sollte ich Jesus zu meinem Vorbild machen, wenn er nur mein Freund ist? Natürlich kann man von Freunden was lernen und andere Freunde lernen hoffentlich von mir. Alles cool. Aber so ist die Beziehung zu Jesus ist nicht auf Augenhöhe. So, Jesus kann ja auch was von mir lernen, weil wir Freunde sind oder so. Ja? Christ zu sein heißt, ist unter all den Göttern, die auf dieser Erde gelehrt wird, gibt es keine aus dem Gott der Bibel. Das ist derselbe Gott auch der Juden, weil es derselbe Gott ist. So, das ist die einzige Religion neben dem Christentum, wo wir wissen, dieser Gott sucht eine Beziehung. Du kannst Tag und Nacht mit ihm reden. Der interessiert sich sogar für das, was du sagst. Ich muss mich immer konzentrieren, weil ich mit so vielen Dingen beschäftigt bin. Wenn meine Frau mir was erzählt, wenn die Kinder was erzählen, dann muss ich mich darauf konzentrieren, mich dafür zu interessieren, was sie sagen. Das ist nicht so simpel. Ja? So. Jesus will nicht nur Freund sein, sondern eine Beziehung haben können. Und das letzte, der fünfte Punkt, warum es sich lohnt, Christ zu sein und warum manche Christen geworden sind, die mit Jesus begonnen haben, ist, dass er Halt gibt. Ich mag diesen Begriff des Haltes. Als unsere Kinder noch so klein waren, wenn die anfangen zu laufen mit ihrem dicken Windelpopo, ne? Dann schwanken die da durch die Gegend und die brauchen nur einen kleinen Finger, um Halt zu haben, um gehen zu können. So, und manche sind Christ geworden, weil sie sagen, in Jesus, in Gott habe ich endlich Liebe und Halt gefunden. So, und dann freut man sich. Ja, jetzt bin ich Christ, darf in der Gemeinde sein, gibt da ein paar Leute, die mögen mich und freuen sich, dass ich in den Gottesdienst komme und so. Wenn Menschen, habe ich das hier drauf? Habe ich, glaube ich, eine Folie zu. Kinder benötigen zwei Dinge. Das haben die Neurologen und Psychologen und so weiter festgestellt. Der Bedarf entsteht schon im Mutterleib. Wir brauchen zwei Dinge. Das Baby geht schon los und das brauchen wir bis aufs Sterbebett. Zwei Dinge, zwei Grundbedarfe. Das ist Geborgenheit und Anerkennung. Fehlt eins davon, werden wir irre. Werden wir bekloppte oder anstrengende Leute. So. Und wer Christ wird, bekommt das. Ne? Wenn wir diese fünf Dinge begreifen, dann sagen wir, ja stimmt. Ich bekomme in Gott Geborgenheit oder Sicherheit und ich bekomme Anerkennung. Und dann ist man safe, dann ist man sicher in seiner Seele. Also mindestens, ich wundere mich schon alleine, ich habe manchmal den Eindruck, dass Christen noch nicht mal diese zwei Dinge wirklich glauben, diese fünf Dinge noch nicht mal wirklich glauben. Also in ihrem Herzen glauben. Die sind irgendwann Christen geworden. Aber warum haben wir es nötig, uns gegenseitig das Leben schwer zu machen oder über Menschen außerhalb der Gemeinde schlecht zu reden, über diese Welt schlecht zu reden, über die Regierung schlecht zu reden? Warum haben wir das nötig? Christen, frage ich, nur Christen. Ja? Warum haben wir das nötig? Wenn wir doch eigentlich Geborgenheit haben, Sicherheit haben in Christus, brauche ich doch nicht mehr irgendwie über andere irgendwie Verantwortung anderen in die Schuhe zu schieben. Oder wenn ich Anerkennung habe, wenn ich weiß, wer ich bin, Kind Gottes, nichts Geringeres als ein Kind, Tochter oder Sohn von Gott. Jesus war Sohn Gottes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Hä? Versteht ihr? Ja, ich überfordere euch gerade, Entschuldigung. So, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich Anerkennung habe, wieso muss ich andere verachten, minder behandeln, sie nicht wertschätzen? Kinder benötigen Geborgenheit und Anerkennung. Und wer Christ geworden ist, hat das irgendwie erfasst, im Kopf zumindest. Und dann sagen wir, ja, Jesus hat meine Schuld bezahlt. Halleluja! Oder Jesus, jetzt habe ich in Jesus ewiges Leben und dann rufen wir, Halleluja! So, oder ich bin jetzt Gottes Kind und dann rufen wir,
Halleluja!
Hey, so ist es. So, das ist doch genial, ja? So, und Kinder lieben es, das ist das Nächste, Kinder lieben es, nachzuahmen. Eins der ersten Worte einer unserer Kinder war, selber machen, selber machen. Und das ist fantastisch, ja? Es ist großartig und normalerweise, wenn man nur halbwegs irgendwie eine natürliche, gesunde Natur hat, wird man auch als Gotteskind relativ schnell mitmachen wollen in einer Gemeinde. So, und dann stehen alle beim Beten auf und dann steht man mit auf. Warum auch immer, aber das machen wir, ja? Und die schmeißen alle Geld in so einen Klingelbeutel, schmeiße ich da auch was rein und so. Und wenn Putztag ist, dann kommt man normalerweise. Man ahmt nach, man will helfen, man will mitmachen. Und das ist gut so und das ist natürlich. Und immer in der Bibel sehen wir das. Das ist biblisches Prinzip, nachahmen zu wollen, sich weiterentwickeln zu wollen, ist völlig natürliches Prinzip. Ich habe im Wäldchen meiner Schwiegermutter so kleine Bäume ausgegraben und mir jetzt in fetten Töpfe gesetzt im Garten. Meine Frau ist noch nicht so sicher, ob ich wirklich eine Eiche wachsen lassen soll bei uns im Garten, weil das Grundstück nicht größer ist als dieser Raum. aber im Topf geht's ja. Ne? Und ich habe gesagt, die Eiche wächst so langsam. Unsere Enkel können dann entscheiden, ob die wieder wegkommen. Dann ist sie auch erst nur so dick. So, dann sind wir schon längst im Himmel. Die entscheiden nach uns. So, aber also die wachsen, ja? Das ist Natur, das ist ganz natürlich, das ist biblisches Prinzip, wachsen zu wollen. Und ich frage mich, euch frage ich nicht, müsst ihr euch selbst fragen. Ich frage mich, woran hakt's, dass Gottes Kinder in Kinderschuhen bleiben? Wie kann das sein? Ich lese jetzt endlich mal den Predigttext. Und jetzt finde ich es faszinierend, weil der Appell alleine reicht nicht aus. Ich habe wenig Interesse daran, wenn wir einen Appell oder eine Logik hören, aber nicht wissen, wie wir es leben sollen. So, ja? Das ist so, wie wenn man sagt, fahr langsamer. Der Tipp dazu ist, geh vom Gas. Ja? Also manche wissen nicht, wie man langsamer fahren kann. Musst du vom Gas. Ich habe auch manchmal den Tipp, gib Gas. Ja? Wissen manche auch nicht, dann sage ich, drück drauf, so auf das Pedal. Das heißt, man braucht immer eine praktische Hilfe. Und was mich daran freut, ist, dass es tatsächlich in der Bibel einen ganzen Abschnitt darüber gibt, von meinem lieben Freund Petrus. Viele verachten ihn für seine Jesus-Verleugnung. Ich liebe diesen Kerl. Immerhin war er ganz schön mutig. So, 2. Petrus. Und da schreibt er in seinem Brief, wenn ihr mitlesen wollt, 2. Petrus, habe ich den Text rausgeholt? Lassen wir mal hier stehen. 2. Petrus 1, ich lese ab Vers 2. Mein Wunsch für euch, schreibt er, mein Wunsch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und mit seinem Frieden beschenkt. Sodass, er hat also einen Gedanken, wozu könnte das gut sein? Warum sollte Gott uns mit Gnade und Frieden beschenken? Sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Je besser ich jemanden kennenlerne, hoffentlich normalerweise dann auch mehr schätzen lerne, umso mehr ist es ja dann interessant, auch von diesem sich inspirieren zu lassen und sagen, schon interessant, wie du die Dinge siehst, wie du sie machst, wie du deine Lösungen findest, weil du jemanden kennenlernst und wertschätzt. Wenn du den noch nicht kennst, wunderst du dich vielleicht. Also wie macht, warum, was ist das für ein Verhalten? Lernst du ihn kennen, wird es interessant. Wenn wir Jesus kennen oder kennten, je mehr wir über ihn wissen, umso mehr werden wir ihn wertschätzen und das wollen. So, dann werden wir auch noch viele sagen, das haben wir ja gerade in Liedern alles bestätigt. Ja, das soll er alles machen und darf in unser Leben reinreden und so. Das haben wir alles so schön gesungen. Wie könnten wir aber dahin kommen? Vers 3. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Nochmal, wenn wir Jesus besser kennenlernen, also wir lernen ihn kennen, ja, das ist ein Prozess, wir lernen ihn kennen und in diesem Kennenlernen gibt er uns göttliche Kraft, die wir benötigen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Ich bin davon überzeugt, dass zu 100% derer, die von sich heute hier sagen, ich bin Gottes Kind, ich lebe mit Jesus, wollen ein Leben führen, über das sich Gott freut. Bin ich von überzeugt. Bei wem das nicht ist, wenn wir sagen, okay, klär nochmal, ob du in einer Liebesbeziehung zu Jesus bist. Ja, weil warum sollte man das nicht wollen, wenn man Christ geworden ist, wenn diese 5 Punkte, diese 5 Finger in deinem Leben stimmen. So. Und er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen, also in diesen Status. Und durch diese mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid im Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Ich habe diesen langen Text versucht, in einen Schaubild so zu stecken. Es ist ein Chiasmus, eine literarische Form, in der die äußeren und die beiden äußeren Aussagen sich spiegeln oder Gegensätze sind, aber in Verbindung stehen. Dann die zweite Aussage und die vorletzte. Und das kann sich auf eine Spitze in der Mitte eine Mittelaussage machen. Deswegen habe ich sie mal farbig hier hinterlegt, das farbig gemacht. Und dann seht ihr, ich drehe mich nicht um, ihr könnt es ja selber sehen, dann seht ihr am Anfang, also wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, ne, oben in Blau, und dann unter... Heißt es wieder, und so lernt ihr Gott immer besser kennen. Das ist also, man merkt mal, da ist eine Klammer. Ja, es geht, das ist der erste Gedanke und der schließt mit diesem Gedanken. Also dazwischen muss es offensichtlich Hilfen geben. Das heißt, wenn wir Gott immer besser kennenlernen, kommt jetzt gelb, gibt er uns die Kraft, ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Und die vorletzte Aussage ist, seid fleißig im Tun des Guten. Aha! Aha! Also es spiegelt sich ja, ne? Habt ihr gelernt, Chiasmus, es spiegelt sich. Die zweite Aussage spiegelt sich mit der vorletzten Aussage. Gibt er uns Kraft, ein Leben zu führen, über das sich Gott freut, dann seid fleißig im Tun des Guten. Genau genommen steht das Wort dort, lebt die Tugenden. Seid fleißig im Tun des Guten. Das griechische Wort meint Tugenden. Tugenden sind Werte, die wir leben. Wir werden da gleich ganz praktisch werden. Ihr werdet also heute etwas mitnehmen können für euer ganz praktisches Leben. Also, wenn er uns dann die Kraft dafür gibt, dann werden wir dazu Kraft bekommen, fleißig zu tun im Guten. Und in der Mitte steht dann, er hat etwas versprochen, nämlich, dass wir Anteil an Gottes Natur, an seinen Wesensarten haben, nämlich wahres Leben in dieser und in der zukünftigen Welt. Das bedeutet, Gottes Natur, eine Natur ist, sind seine Tugenden. Er verspricht, wer mit Jesus lebt, nimmt seine Tugenden an, wer aus dieser Kraft lebt, wird seine Tugenden leben, schon in dieser Welt. Und der andere Teil seiner Natur ist, dass er ewig lebt. Also er verspricht denen, die mit ihm leben, dass sie ewig leben dürfen, also über unser irdisches Leben hinaus mit Jesus leben dürfen, im Himmel. So, das hat er versprochen. Und in diesem Versprechen steckt zugleich die Herausforderung drin, wenn wir Gottes Kinder sind, wollen wir so leben, wie er sich freut. Seiner Natur entsprechend wollen wir sein. So, jetzt habe ich euch so weit mitgenommen, dass wir endlich dahin kommen. Wie kann das denn gelingen? Wie kann das denn gelingen? Bis dahin habt ihr wahrscheinlich auch alle innerlich genickt und gesagt, ja, das ist ja wahr, ist ja schön. So, das ist gut, wenn wir uns darin einig sind. Und ich danke Gott und dem lieben Petrus, wenn ich den treffe, ne, dem muss ich sagen, Junge, wie hast du das so schön zusammengefasst? Aus der Erkenntnis Gottes, das ist Vers 6, aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Ich habe diesen Kreis, wenn ihr wollt, könnt ihr euch später da oder jederzeit ein Foto machen. Dieser Kreis wird sich die nächste Zeit nicht verändern, außer dass die Punkte, in denen ich gerade unterwegs bin, jeder Punkt 10 Minuten, kommen wir hin, ne? Wahnwitz, nein, 12. So, also, er geht damit los, dass wir sagen, okay, ich möchte in der Erkenntnis Gottes zunehmen, ich möchte Gott mehr verstehen, wie er ist, denn je mehr ich ihn verstehe, dann wird die Kraft Gottes in mir wirksam. Das ist ja interessant, er sagt, weil ich zunehme, ja, an Erkenntnis, je mehr ich Gott verstehe, umso mehr entsteht in mir die Kraft, dann auch seine Tugenden zu leben. Das ist interessant, wir kommen oftmals aus der Tugend heraus und bitten dann Gott um Kraft. Was uns fehlt, ist aber die Erkenntnis. Also, muss ich nicht wiederholen. Doch, ich wiederhole es. Also, je mehr wir jemanden kennen, umso mehr wird es uns befähigen, uns Kraft geben, das dann auch nachahmen zu wollen, was wir dort erleben. Bei einem Freund, bei einem Nachbarn, bei Ehepartnern, bei den eigenen Kindern. Ich lerne im Augenblick von meinem großen Sohn und so. Großartig. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Jetzt brauchen wir eine Tugend. Der Text, Petrus sagt, wir leben aus einer Tugend, aus den göttlichen Tugenden. Und jetzt darfst du für dich selber gerade mal 20 Sekunden überlegen, in welcher Tugend würdest du dich gerne weiterentwickeln? Also, ich gebe euch Tipps, Tugenden, weil nicht jeder weiß, was Tugend ist. Eine Tugend ist zum Beispiel treu zu sein, verlässlich zu sein. Eine Tugend ist fleißig zu sein. Eine Tugend ist zugewandt zu sein. Eine Tugend ist, freundlich zu sein. Ja, Tugend. Also ein Wert, den ich lebe, das ist eine Tugend. Gott steckt voller Tugenden, Petrus bestätigt das auch. Er hat Werte, die er gelebt hat und lebt bis heute. An welcher Tugend möchtest du dich entwickeln? Musst du niemandem verraten, nur für dich selbst. Wenn du sie nicht gefunden hast, ist überhaupt nicht schlimm. Mach dir ein Foto davon und dann kannst du später daran weiterarbeiten. Das ist kein Scherz. Das wird nachher wirklich etwas in dir bewirken, wenn du daran gehst. Ich gebe ein Beispiel. Wir gehen mal mit der Tugend der Freundlichkeit um. So, wenn die Gotteserkenntnis, wenn ich immer mehr Gott kennenlernen möchte und das über eine Tugendtour, die zu Gottes Art ist, die freundlich, Gott ist nämlich freundlich. Wir lesen an mehreren Stellen der Bibel, wird es konkret sogar genannt, dass Gott freundlich ist. Dann übe ich das jetzt über Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung heißt, dass ich herrsche, dass ich beginne, mit aller Mühe und Kraft mich zusammenzureißen und die Momente, wo ich gefordert bin, freundlich zu sein, freundlich zu sein. Ich erbitte euch, nur am Rande, Gott darum zu bitten, ich möchte ein freundlicher Mensch sein. Mach das von mir aus. Aber nur, wenn du selber das meinst, was du vorhin in deinem Lied gesagt hast, ich gebe alles hin. Ich werde ab jetzt alle Unfreundlichkeiten abgeben. Ich will mich darin üben, freundlich zu sein. Jetzt ist das Gute, dass in der Bibel nirgendwo steht, das musst du einmal dich entschieden haben und dann auch sofort können. Ja? Das ist ein Lernprozess, ein Trainingsprozess, sich selbst zu beherrschen in der eigenen Tugend, die du dir vorgenommen hast. Und das kann sein, dass du nachher sagst, jetzt muss ich da anrufen bei meinem Kollegen. Ich war nicht freundlich und es tut mir leid und ich schäme mich dafür. Habe ich alles hinter mir. Irgendeine Zoom-Sitzung vor ein paar Monaten. Ja, zum Glück Gottes Geist, habe ich gehört, gibt es ja. Ne? Dann habe ich eine Viertelstunde später dem eine Nachricht geschickt, gesagt, das war voll daneben und es tut mir leid. Und gesagt, ich verstehe dich, alles gut. Dann habe ich den Kollegen noch geschrieben, es ist alles wieder gut. Ja, so, und ich übe mich im Freundlichsein. Ja? Und es kann sein, je öfter du das machst, nicht, das kann sein, es wird so sein. Es wird so sein. Dass du irgendwann nicht nachdem das dir passiert ist und du dich dann wieder schämst und das mit Jesus in Ordnung bringst und mit Menschen in Ordnung bringst, sondern dass du schon mittendrin, wenn du mittendrin in deiner Tugend bist, an der du so kämpfst, dass, der Trigger ist da! Und scheiterst vielleicht trotzdem noch. Aber irgendwann wirst du in diesem Trigger sein und dich zusammenreißen. Ich hatte mal eine Situation, freundlich sein, ich habe es geschafft. Nachher, nach dem Treffen, habe ich einen meiner Kollegen gefragt, war ich freundlich genug? Ja, sagt er, du hast alles richtig gemacht, aber man hat deinem Gesicht angesehen, wie du kämpfst. Aber es ist okay, er sagt, es ist okay, wir haben es geschätzt, dass du gekämpft hast. Dein Ton hätte nichts gebracht, es wäre ja nicht besser geworden. Es war schon schlimm genug, dein Gesicht so. Ja? Selbstbeherrschung. Und ich möchte dir sagen, dieser Beginn, dieser erste Prozess ist der eigentliche Beginn. Danach entstehen natürliche Prozesse. Wenn du Christus kennenlernen möchtest und die Kraft in dir wirksam werden soll, wenn du dir das wünschst, dann beginn in deiner Tugend, dich zu beherrschen und das mit deinem Gott zu bereden und es immer wieder über dein Scheitern mit ihm zu reden und es wieder neu anzufangen und sagen, das kriegen wir wieder hin. Denn Jesus sagt jeden Tag dir, wie das kriegen wir wieder hin. Jeden Morgen ist seine Güte neu. Jeden Morgen. Aus Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung oder aus der Tugend, so. Und aus der Selbstbeherrschung wächst dann Geduld. Das ist schon interessant. Also vielleicht ein paar alte Säcke wie ich, werden also Damen und Herren, die das vielleicht schon länger auch geübt haben und das beobachtet haben. Vielleicht gibt es daher auch so den Begriff der alten Barmherzigkeit oder so, dass die Alten ein bisschen sanftmütiger werden. Dass man mit der Zeit auch tatsächlich merkt, es wird leichter. Diese Selbstbeherrschung ist nicht mehr so schwer. Man ist geduldiger, ich werde geduldiger mit unfreundlichen Menschen. Geduldiger, das finde ich trotzdem nicht schön, ja, es fordert mich heraus, aber ich muss nicht mehr gleich die Gegenwirkung haben. Ja? Petrus bestätigt das und sagt, pass mal auf, üb dich in deine Tugend, kämpf wie ein Löwe. Ja? Scheitere und fang wieder von vorne an. Aber bleib dran und hab das Ziel, nicht zu sagen, naja, ich bin halt so. Und ich brauche halt täglich die Güte Gottes und das nehme ich bis ins Grab mit und so. Solche Leute habe ich alle gehört. Die nicht wachsen wollten. Ja? Die angenommen haben, die Sicherheit und Anerkennung ihres Gottes. Und dann müssen die anderen sie alle ertragen. Denn die müssen uns ja lieb haben. Die Bibel steht ja, wir müssen einander lieb haben. Also müssen die anderen mich alle lieb haben. Ich bin halt ein Sünder. Tja, ich bin nur erlöst, aber ich bin noch nicht im Himmel. So, ja, also, aus Selbstbeherrschung wächst Geduld. Und je selbstverständlicher diese Wirkung wird in deinem Leben, je geduldiger du bist in dieser Tugend. Ja, man kann sie die zweite Tugend dann auch anpacken, ne? Weil die erste läuft ja schon. Bist schon geduldiger geworden in deiner Tugend. Nimmst die nächste, wo du wachsen möchtest. Das Interessante ist, aus dieser Geduld wächst eine Gottesverehrung, schreibt er. Wenn du selber merkst, ach ja, so fühlt sich Freundlichkeit an. Ich bin mittlerweile ein freundlicher Mensch geworden, in aller Regel, ja, sagen wir mal. Du bist in deiner Tugend, ja, in der Regel vielleicht schon so viel besser geworden. Und dann merkst du, guck mal, wie anstrengend war das für mich. Und mein Gott, lebt diese Tugend, an der ich gerade gekämpft habe, wie ein Bekloppter. Jahrzehntelange Kämpfe. Mein Gott macht das jeden Tag und jeden Tag. Und du wirst, weil du an deiner Tugend wächst, wirst du Jesus bewundern. Du wirst beginnen, ihn zu verehren, weil er diese Tugend an dir und deinen Mitmenschen lebt. Du wirst selber fasziniert sein, sagt Petrus. Die Gottesverehrung, also das, was du heute Morgen in Liedern gesungen hast und von dem ich glaube, dass du das ehrlich gesungen hast, von ehrlichem Herzen, wird seine Bedeutsamkeit bekommen, noch mehr Bedeutsamkeit bekommen, wenn du in den Tugenden deiner Tugend oder den Tugenden, wo du merkst, da ist noch Luft nach oben, wenn du dich darin trainierst, Selbstbeherrschung zunimmt und geduldig wirst. Und dann wirst du diese Lieder noch ehrlicher singen, noch überzeugter, noch faszinierter, vielleicht irgendwann sogar heulend, weil du merkst, es ist wahr. Es ist wahr. Es ist nicht nur nett und nicht nur eine nette Melodie. Ich habe das, was ich gesungen habe, schon durchkämpft. In den peinlichsten Momenten, weil ich irgendwo hin musste, um Verzeihung zu bitten oder es nicht wieder gut machen konnte oder was auch immer. Ja? Ich habe es durchkämpft und durchlitten und ich danke heute Gott, dass er die ganze Zeit mit mir schon so umgeht, was ich erkämpfen musste. Und aus der Verehrung Gottes entsteht dann eine Geschwisterliebe. Wie oft haben wir den Appell, wir sollen einander lieb haben und wir sollen so freundlich miteinander sein und gut miteinander umgehen. Und, ja, das ist ja auch alles wahr. Nur der Weg dorthin, der ist abgekürzt. Ich habe den Eindruck, dass oftmals in der Verkündigung oder auch beim Bibellesen, je nachdem, wie ihr geprägt wurdet, wie ihr denkt, was eure Logik ist, dass ihr sofort runter auf Geschwisterliebe geht. Vielleicht sogar auf die Liebe zu den Menschen dieser Welt. Hingegebene Liebe, also Liebe zu allen. Das ist aber überfordernd. Die Voraussetzung gönnt ihr euch vielleicht nicht. Nämlich erstmal zu sagen, ich will erstmal Gott kennenlernen, wie er tickt. Seine Tugenden sollen in mir wirksam werden. Ich möchte darin erstmal ein Geduldiger werden, damit ich dann aus dieser Geduld und diesem Wachstum beginne, Gott zu verehren. Und wer Gott verehrt, wer ihn verehrt, nach diesem Weg natürlich, nach diesem Weg ihn verehrt, wird es tun, indem er die Tugenden lebt. Er wird diese Tugenden mit seinen Geschwistern, Glaubensgeschwistern leben. Das wird so viel leichter sein. Und wenn wir das hier miteinander leben, unsere Geschwister lieb haben, ihnen freundlich begegnen, eine der Tugenden, dann wird es noch mal leichter sein bei den Kollegas, bei den Verwandten, die nicht gläubig sind, in Bezug auf unsere Regierung, Stadtrat, wo auch immer ihr unterwegs seid. Ja? Der nächste Punkt ist dann, dass er sagt, und dann auch eine Liebe zu allen, also eine hingegebene Liebe. Das ist der Kreislauf. Und daraus erwächst am Ende wieder, wenn ich das schon in dieser Welt auch lebe, daraus erwächst dann der Wunsch, ich will noch mehr Anerkenntnis. Ich will noch mehr. Wo ist die nächste Tugend? Ich habe nur noch 40 Jahre, nur noch 30. Keine Ahnung, ich will in den Tugenden zunehmen, bis der Sargdeckel sich schließt. Und dann heißt es in Vers 8, 2. Petrus 1, Vers 8 heißt es, je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles und auf andere ausstrahlendes Leben führen. Ihr werdet es. Wir sind damit eingestiegen, er hat gesagt, ich wünsche euch das so sehr. Und nachdem wir das jetzt uns angeguckt haben, diese große Kurve, diese Schleifen, diesen Kreis, zieht er nochmal ein Fazit und sagt, ja, das wird dann auch kommen. Ihr wiederholt es extra nochmal. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, ein auf andere ausstrahlendes Leben führen. Und so Form, wie wir evangelistisch sind, wie wir unseren Glauben teilen, wird so massiv davon geprägt sein, dass die Leute auf eine andere Weise das Evangelium hören, als wir es vielleicht bis dahin formuliert haben oder gelebt haben, wie wir das geteilt haben. Und wer Jesus ähnlicher wird, der wird seiner Natur ähnlicher, habe ich vorhin euch gezeigt. Er wird nämlich die Kinderschuhe verlassen. Die Kinder brauchen als erstes Geborgenheit und Anerkennung. Und ich wundere mich, warum Christen in der Gemeinde immer wieder Anerkennung einfordern, Geborgenheit, also meine Gruppe, mein Kreis, meine Gottesdienstform, mein Platz im Gottesdienstraum, ja? Meine Idee, meine Begabung muss zur Geltung kommen, meine Gewohnheit, unser Kreis, keine Ahnung, ja? So. Warum sind wir Christen so? Das ist Kinderkram. Ja? Wenn wir dürfen, würden wir dann die kleine Schaufel, ne, den Sandkasten im anderen auf den Kopf hauen. Aber dürfen wir ja nicht. Ne? Müssen wir dann irgendwie cleverer sein. Und so. Wer die Kinderschuhe verlässt, wer das Teenageralter auch als Christ verlässt, ist das genauso wie in der ganz natürlichen, in unserer Natur, wer erwachsen wird, auch in seinem Geist erwachsen wird, wird nicht mehr darauf setzen müssen, Anerkennung zu suchen und Geborgenheit zu suchen. Die hat er ja schon. Ja, hat er schon empfangen. Und daraus erwächst der Nächste, nämlich ich übernehme Verantwortung. Also statt Geborgenheit einzufordern und Sicherheit einzufordern, kann ich selber für andere Verantwortung übernehmen. Ich kann selber, statt kindisch zu sein, kann ich selber wertschätzen. Ich kann selber dem anderen Anerkennung geben. Das wäre erwachsen. Und wenn wir Eltern erleben, ich weiß nicht, was ihr für Eltern hattet, manche haben, glaube ich, tolle Eltern, manche kommen aus schwierigen Elternhäusern, deren Eltern waren nicht in der Lage, ihre Kinder wertzuschätzen, ihnen Geborgenheit zu geben, vielleicht weil sie selber nie bekommen haben. Ja? Und darum sind manche zwar erwachsen geworden des Alters nach, aber in ihrem Geist sind sie wie Teenager. Fordern, fordern, fordern. Und wenn in unseren Gemeinden nicht ein geistliches Wachstum ist, werden wir immer Christen sein, die fordern, 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 statt zu geben, Wertschätzung zu geben, Verantwortung zu übernehmen. Ich traue mich kaum, das zu sagen, was jetzt kommt, aber es steht hier. Ich zitiere nur. Nein, ich zitiere nur. Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Wer nicht so handelt, das ist jetzt krass, das steht da. Wer nicht so handelt wie das, was wir jetzt heute Morgen gelernt haben, der ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute, die nicht danach handeln, da meint der Christ mit, haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voller Schuld war, reingewaschen hat. Der Stinkefinger ist wie in einem Chiasmus der Mittelpunkt zwischen diesen fünf Werten, an fünf Fingern. Die Vergebung für unsere Schuld, erlöst zu sein für den Himmel, ist der Mittelpunkt, das Wesentliche, warum man Gottes Kind wird. Wie kann es sein? Er sagt es hier. Wenn wir in diesem Wachstum, in dieser natürlichen biblischen Art, dass etwas sich weiterentwickelt, dass man aus Kinderschuhen, Teenagerschuhen rauswächst in Erwachsenenschuhe des Glaubens. Wer das nicht ist, hat nicht begriffen, warum er Christ geworden ist. Er hat es wieder vergessen. Warum gibt es frommes Geschwätz? Warum gibt es Selbstgerechtigkeit in unserer Gemeinde? Warum gibt es faule oder träge Christen? Warum gibt es Besserwisser oder lieblose Reden oder schlechtes Gerede? Warum in unserer Gemeinde? Warum? Ich kann es nicht beantworten, außer eine These, ja, dass man vergessen hat, woher man kommt. Oder dass man sich jetzt nochmal bewusst werden kann, zu sagen, ja, ich möchte rauskommen aus meinen Kinderschuhen. Ich möchte nicht ein Fordernder sein, ich möchte einer sein, der gibt. Ich habe mal drei Beispiele noch gegeben. Auch das habe ich euch gar nicht gezeigt. Ne? So, da kommt es jetzt. Ach, hier ist rückwärts. So, also, Verantwortung übernehmen, wertschätzen. Das hattet ihr noch nicht, ne, die Folie? Doch, war die gerade schon mal da? Ja, die Schuhe waren schon. So, also ich gebe euch einfach mal drei Beispiele, die das vielleicht noch mal abholen. Werden wir Jesus ähnlicher oder werden wir beginnen, Jesus nachzuahmen? Wenn wir geistlich wachsen, dann werden wir zum Beispiel, dann wirst du nicht den Sünder verachten. Das sind doch, glaube ich, auch Beispiele, die alle aus meiner eigenen Jugend kommen. Die ersten 20 Jahre, wie ich geprägt wurde in meiner Gemeinde. Dann wirst du nicht den Sünder verachten, sondern deine Sünde in deinem Leben sehen. Das ist der Erwachsene. Der Erwachsene, natürlich kann der Erwachsene das Versagen des anderen sehen, aber ein Erwachsener wird auch immer sagen oder verstehen können, wo ist mein eigenes Versagen? Wenn wir Jesus nachahmen, wenn wir geistlich wachsen, dann wirst du nicht das mangelnde Bibelwissen der anderen verachten, sondern deine eigene mangelnde Bibelkenntnis. Und da steht nicht dein eigener Mangel, dass du vielleicht nicht genug liest. Es geht mir nicht darum, wie viel du Bibel liest, sondern wie gut du das Wort Gottes kennst. Ja? Und zwar kennen, um es anwenden zu wollen. Also ich will nur damit deutlich machen, es gibt einen Unterschied zwischen einem kindlichen, typischen Kinder- oder Teenagerverhalten. Ja? Die wissen alles besser und machen anderen Vorwürfe. Wer erwachsen ist, hört auf, Vorwürfe zu machen. Ein Erwachsener ist in der Lage, die Unfähigkeit des anderen zu sehen und sich selber daran zu messen und zu sagen, ich will aber darin ein gutes Vorbild sein. Ich selber möchte daran eine gute Hilfe sein. Oder ein drittes Beispiel noch, da oben ist der Präsenter. So. Du wirst nicht die fehlerhaften Prioritäten der anderen verachten, sondern deine Prioritäten an Jesus und an seinem Vorbild messen. Wir können das weiterführen. Ja? Wo immer ihr euch selbst erlebt oder im Hauskreis mal darüber redet, Was ist eigentlich so ein typisches Verhalten von Christen, die in Kinderschuhen stecken geblieben sind, im Teenagerschuhen stecken geblieben sind? Und wie drückte sich das dann aus, wenn wir im Glauben reifen? Vers 10 heißt es, und deshalb, liebe Freunde, deshalb, bemüht euch. Bemüht, ich habe extra nachgeschaut, das heißt tatsächlich, dieses bemüht euch heißt, macht es fest. Oder im Griechischen heißt es, kann man es auch übersetzen, erweist es, zeigt es. Also an eurem Lebensstil, wie ihr lebt, zeigt ihr es, was in euch ist. Ja? Ob ihr es verstanden habt. Bestätigt sich eure Jesus-Nachfolge. Also deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Also dass ihr zu ihm gehört. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen. Viel Freude nochmal beim Nachlesen. Ich habe noch, glaube ich, eine letzte Folie. Beim Anteil an der Natur Gottes. Mit welcher Tugend beginnst du? Wenn ihr diesen Kreislauf fotografiert habt, dann könnt ihr ihn anwenden und euch noch eine Tugend suchen. Und Gott schenke euch ganz viel Gotteserkenntnis. Ich bete noch. Lieber Jesus, hab Dank für diese Chance, dich kennenzulernen. Immer mehr. Nicht nur auf dieser Grundlage der ersten Erkenntnisse und der ersten Bekehrung und des zunehmenden Klugscheißereien, sondern wir wollen tatsächlich Erwachsene im Glauben sein. Wir wollen wertschätzen können. Wir wollen Verantwortung übernehmen können. Wir wollen deine Art widerspiegeln. Wir wollen, dass Leute, wenn sie mit uns zu tun haben, sich an dir erfreuen könnten. Und Herr Jesus, danke, dass du Petrus diese Worte in den Mund gelegt hast und dass er das aufgeschrieben hat und diesen wertvollen Kreislauf uns vorstellt, wie wir das werden können. Menschen, die dich kennen, die dich verstehen. Danke, dass du das tust. Danke für die, die das auch schon ausprobiert haben und gemerkt haben, es funktioniert. Es ist wahr. Wir danken dir für deine Güte, Jesus, dass du uns durch dein Wort, durch das, wie du zu uns redest, Hilfestellung gibst, dich kennenzulernen, dich lieb zu haben. Amen.